Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Elon Musks überraschenden China-Besuch, den Übernahme-Krimi um den Bergbaukonzern Anglo American und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um die Antwort auf die M&Ms-Frage an der Börse und in der EEED stellen wir euch den MSCI World in der Version für Katholiken vor.
Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 29. April und wir wünschen euch einen sommerlichen Start in den Tag und in die neue Börsenwoche. Größter Gewinner am Freitag war die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von 6% auf 18,84 Euro. Und viele von euch werden jetzt ausrufen, was? Fast 19 Euro, da stehen die wieder. Und richtig gehört, Ende Oktober war Siemens Energy gerade mal bei 7 Euro und jetzt fast 19. Und es ist wirklich ein beachtliches Comeback. Und das muss noch nicht alles sein. Nachdem die GE-Abspaltung Vernova, die sind ja im gleichen Bereich tätig wie Siemens Energy, letzte Woche erstmals Zahlen vorgelegt hat, fand das Goldman Sachs-Analyst Ajay Patel so inspirierend, dass er gleich mal nachgerechnet hat und kommt bei Siemens Energy auf ein Kursziel von 27 Euro. Auch wegen solcher Einschätzung schloss der DAX am Ende dann 1,4% höher bei 18.161 Punkten.
Und soll ich dir was sagen, Eckart? Bei 27 Euro wäre der Chap jetzt schon wieder über seinem Einstiegspreis.
Oh, wieder im Plus. Energy.
Ja, im Plus. Und es gibt nur einen Kurs, die was noch höher ist. Bärenberg, 30. Und sonst sind sie alle noch sehr skeptisch. Aber es waren auch alle skeptisch für die Wall Street. Aber die hat zum Wochenausklang auch fett im Plus geschlossen. Der S&P kletterte 1% auf 5.100 Zähler. Und der Nasdaq machte sogar einen Satz um 1,7% nach oben. Und da hat natürlich der 10% Kursspruch beim Marktschwergewicht Alphabet geholfen. Überhaupt läuft die US-Berichtssaison doch ziemlich überzeugend. Fast die Hälfte der 500 Unternehmen hat mittlerweile Zahlen vorgelegt, nämlich 228 sind das. Und die haben, zwei Drittel der Unternehmen haben dabei die Gewinnschätzung der Experten deutlich übertroffen. Und das ist auch mehr als im historischen Schnitt, da waren es nämlich nur 48%. Und nur ein Zehntel der Firmen hat die Schätzung verfehlt. Und auch das ist weniger als im historischen Schnitt, da waren es nämlich 13%. Also eine ganz gute Saison.
Allerdings könnte man jetzt argumentieren, dass die Latte relativ niedrig lag. Bei den S&P 500 Firmen war nur ein Gewinnwachstum von 3% erwartet worden und im vorigen Quartal, da lag die Erwartung noch bei plus 8%. War mir jetzt nicht ganz so klar, wie weit das runtergenommen wurde mit den Erwartungen und so konnten vielleicht mehr Firmen die niedrig liegende Latte überspringen als vorher. Auffällig aber auch, positive Überraschungen, die wurden in der Masse nicht durch Outperformance belohnt, Verfehlungen dagegen hart bestraft. Darauf kommen wir gleich noch im Thema des Tages zu sprechen.
Und dann hat Tesla-Chef Elon Musk am Sonntag noch unangekündigt der chinesischen Regierung einen Besuch abgestattet und dabei Premier Li Qiang getroffen. Es ging offenbar um die Einführung der Full-Self-Driving-Software in dem Land. Der Besuch war nicht ohne Brisanz, hat er doch vor kurzem eine Indienreise abgesagt und da wollte er eigentlich hochrangige Gespräche über eine große Investition führen. Und Chinas Premier Li Qiang sagte dann bei dem Treffen mit Musk, das Wachstum von Tesla in China sei, und jetzt zitiere ich, ein erfolgreiches Beispiel für die chinesisch-amerikanische Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel. Also dieser Typ, der war ja auch in Davos, der chinesische Premier, der weiß es echt in Floskeln zu sprechen. Wunderbar. Aber trotzdem ist Musk hingefahren, nicht wegen der Floskeln, sondern er bemüht sich um die behördliche Zulassung dieser FSD-Software. Die will er in wichtigen Märkten einführen und auch in China. Und bei der jüngsten Telefonkonferenz am 23. April, da hat er nämlich angekündigt, dass er auch unbedingt die behördliche Genehmigung für China mit haben wollte. Und deswegen ist er dann eben gleich mal hingefahren.
Der Bergbaukonzern BHP will wohl ein verbessertes Übernahmeangebot für den kleineren Konkurrenten Anglo American vorlegen. Das berichtete am Wochenende die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Anglo-American hatte die erste Offerte, die lediglich einen Aufschlag von rund 20% beinhaltete, ich glaube es waren immerhin 39 Milliarden Dollar, hat sie aber abgelehnt. Nur BHP hat kein so richtig gutes Timing für die Übernahme erwischt. Der Kupferpreis, der war am Freitag über 10.000 Dollar je Tonne geklettert. Und das verteuert natürlich auch die Übernahme von Anglo American, die auch Kupfer fördern, ja, und deren Wert sich auch an den Kupfervorkommen bemisst.
Und noch eine interessante Meldung kam am Freitag aus Paris. Der französische Ölkonzern Total Energies erwägt, mit seinem Börsenlisting aus Paris nach New York umzuziehen. Und die Begründung ist, dort gäbe es einfach eine höhere Bewertung, weil US-Investoren auch positiver gegenüber der Strategie mit fossilen Energieträgern eingestellt sind. Die Aktie, die stieg daraufhin am Freitag noch 2% und schloss auf dem Rekordhoch von 69,48. Und tatsächlich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Total Energies mit 8,2 deutlich unter dem von Exxon, die ja in Amerika gelistet sind. Das beträgt nämlich 12,4 und ist damit 50% höher.
Also Chapitz, das sehe ich noch nicht, dass ein französisches Unternehmen an die Wall Street geht. Tja, aber vielleicht fliegst du noch die Termine ein.
Ja, ich mache zumindest mal Teil 1 der Termine, weil wirklich diese Woche ist richtig vollgepackt. Gleich heute gibt es Inflationszahlen aus Deutschland und von den Firmen gibt es KIAG, Logitech, Philips, Vivendi, BBVA, Sto, Morphosis, Paramount, NXP und MicroStrategy. Und im Laufe der Woche fange ich erstmal mit den Makrodaten an. Da ist beispielsweise die amerikanische Notenbank, die wird über die weitere Zinsentwicklung befinden. Dann gibt es den amerikanischen Arbeitsmarktbericht und das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands im ersten Quartal. Und aus Deutschland gibt es als Unternehmen Vonovia, Mercedes-Benz, Daimler Truck, Covestro, Volkswagen, Airbus. Und am Dienstag gibt es noch einen Programmhinweis, da gibt es den Showdown zwischen ProSieben und dem Berlusconi-Großaktionär MFE, also Media for Europe. Und da geht es um die Frage, ob sich jetzt ProSieben abspaltet, die ganzen anderen Aktivitäten von der Fernsehsache. Und die wollen ja die übernehmen am Ende, die Italiener. Mal sehen, was daraus wird. Und dann gibt es noch Zahlen aus Amerika. Pfizer, McDonald's, Starbucks, PayPal, AMD, Berkshire. Und du machst noch die zwei wichtigsten, die wir diese Woche noch haben. Big Tech.
Ja, das... Es ist die Woche der Big Tech Earnings und da kommt gleich am Dienstag Amazon. Ja, da geht's um AWS, das Wachstum in der Cloud-Sparte. Das steht im Blick und der Konsens, der sieht da plus 14,6%. Aber nach den positiven Überraschungen bei der Google Cloud und bei Microsoft Azure, da wollen die Anleger vielleicht mehr sehen. Wichtig ist auch ja die Marge in Nordamerika, im Nordamerika-Geschäft. Da sagt der Konsens 4,9%. Und beim vergangenen Zahlenreigen im vierten Quartal war die operative Marge Nordamerika 6,1% und das war so hoch, dass es gefeiert wurde. Dann kommt am Donnerstag Apple, ja, und da war das Sentiment nach den schwachen China-Verkäufen und aus Angst heraus, dass Apple mangelnde KI-Fähigkeiten hat, zuletzt schwach. Außerdem belasten da Regulierung und Margendruck, Stichwort Speicherpreise. Aber insgesamt ist das Sentiment noch nicht ganz so schlecht wie bei Tesla. Trotzdem werden die Anleger wahrscheinlich mehr noch auf die Quartalszahlen bei Apple, auf die anstehende Entwicklerkonferenz WWDC im Juni achten, die ist Mitte Juni. Und dann mal sehen, wie es bei Apple mit der KI weitergeht.
Das Thema des Tages.
Geopolitik, Inflation, Entscheidung der Notenbanken, Anleiherenditen. Wer täglich die Börsenschlagzeilen hört, sieht oder liest, der bekommt schnell den Eindruck, dass die Märkte von sogenannten Makrofaktoren angetrieben werden. In einer solchen Welt scheint es für Aktien wichtiger, dass die Fed die Zinsen senkt, als dass unbedingt ein Unternehmen gute Zahlen vorausbringt oder dass die Inflation fällt. Und das sind halt die wichtigeren Makrofaktoren.
Doch diese Sichtweise birgt ein Risiko. Und wir wollen euch im Thema des Tages verraten, ob möglicherweise die Finanzwelt eher von Mikro- denn von Makrofaktoren bewegt wird. Es ist quasi die Antwort auf die M&Ms-Frage der Märkte. Eine Antwort, die nicht ganz unwesentlich für euren Anlageerfolg ist.
Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, was denn die beiden M&Ms sind. Makrofaktoren hatten wir ja schon ein paar eben genannt. Das sind so die Umfeldfaktoren wie Zinsen, Inflation oder Ölpreis oder auch kriegerische Auseinandersetzungen. Und Mikrofaktoren, das lässt der Name ja schon vermuten, die kommen vom jeweiligen Unternehmen. Und wenn Makrofaktoren jetzt regieren, dann bewegen sich die Aktien mehr oder weniger im Gleichlauf und das auch mit anderen Anlageklassen. Bei Mikro, Da ist es aber anders. Da läuft jede Aktie abhängig von ihren eigenen Nachrichten.
Wie gesagt, man könnte meinen, Makro regiert die Welt. Doch die vergangene Woche hat mit zweistelligen Zuwächsen bei Tesla und Alphabet und einem kräftigen Abschlag bei Meta eindrucksvoll bewiesen, dass die Märkte doch stärker von Mikro beeinflusst werden, als wir das alle annahmen. Dazu hat auch die Investmentbank Morgan Stanley am Sonntag eine interessante Studie veröffentlicht. Auch deren Experten kommen zum Ergebnis, trotz all des Lärms, der von den Makrofaktoren ausgeht, bleibt das Jahr 2024 ein ungewöhnlich mikrogetriebener Markt.
Und sichtbar wird es auch an den Magnificent Seven im laufenden Jahr, wenn man nämlich da mal guckt, wer gewonnen und verloren hat. Nvidia steht da mit 77,2% im laufenden Jahr an der Spitze. Platz 2 ist Meta mit 25% plus und dann Alphabet mit 23%. Und ganz unten steht Tesla trotz des kräftigen Gewinns in der vergangenen Woche mit minus 32. Und die zweitschlechteste Aktie ist Apple mit minus 12. Also man sieht schon, wie groß da die Dispersion ist. Und wenn man das beim DAX nochmal anschaut, auch da der DAX 8,4% im Plus und der größte Gewinner 82,7 Rheinmetall und dann Siemens Energy mit 57. Und unten sieht man auch einen Energiekonzern, RWE minus 22. Und Conti minus 19. Und wenn man das jetzt sich alles mal anschaut, kann man feststellen, dass die Korrelation zwischen den einzelnen Aktien total niedrig, historisch niedrig ist. Und da gibt es zum Beispiel in Amerika so einen S&P 500 Dispersion Index, der misst, wie stark die Performance der Aktien voneinander abweicht. Und der ist in der vergangenen Woche auf fast 33 gestiegen und das war der höchste Stand seit 2022.
Aber auch das Zusammenspiel zwischen Anlageklassen wirkt kontraintuitiv. Anleiherenditen sind in den USA seit Jahresanfang kräftig gestiegen, auch weil die Märkte statt mit 6 Leitzinssenkungen in den USA nur noch mit einer Zinssenkung rechnen. Da haben wir oft drüber gesprochen. Und trotzdem sind Industrieländeraktien gemessen am MSCI World seit Jahresanfang um 9% in Euro gestiegen.
Und was hat jetzt dieses Mikroumfeld für konkrete Folgen für euch? Naja, liegt ja auf der Hand, es ist das perfekte Umfeld für Stockpicker. Wenn die Aktien so unterschiedlich performen, lässt sich natürlich durch kluges Picken mehr rausholen. Also wer da clever ist, kann das jetzt sich da drin versuchen. Und damit könnte es auch mal lohnen, nach guten aktiv gemanagten Fonds zu schauen. Aber wirklich aktiv gemanagt, nicht welche, die irgendwie am Index so ein bisschen rumhampeln und nur ein bisschen hoch und runter gewichten, sondern richtig gut gemanagten aktiven Fonds. Und da sieht man große Unterschiede. Beispielsweise, wenn man mal die Manager der exponentiellen Tech-Werte-Fonds anguckt, wenn man das seit Jahresanfang schaut, da hatte ich beispielsweise Jan Beckers mit dem BIT Global Internet Leaders knapp 12,5% plus gemacht und Frank Thelen hat seit Jahresanfang mit seinem 10x DNA 6% minus gemacht und Cathie Wood, die ja auch ein ETF aktiv managt, nämlich den ARK Innovation, die liegt sogar 13% im Minus.
Aua, ja, aber es sieht zum Glück nicht überall so aus. Es gibt nämlich sogar aktiv gemanagte globale Fonds, die es schaffen, den Markt auch zu performen. Der Uniglobal, der liegt etwa im laufenden Jahr 13,2% im Plus und damit vor dem iShares MSCI World, der 9,2% gemacht hat. Wir wollen euch jetzt nicht unbedingt in aktiv gemanagte Fonds reindrängen. Wir wollen euch einfach nur für das Thema Mikromärkte und aktives Stockpicking sensibilisieren.
Und dass es wirklich auch so gut gelaufen ist bei guten Stockpickern, das hat Morgan Stanley noch mit einer eigenen Statistik rausgefunden. Die haben nämlich rausgefunden, dass klassische Long-Short-Hedgefonds, das ist ja so die Paradedisziplin für Stockpicking, im ersten Quartal das beste Alpha seit Beginn der Statistik 2010 gemacht hat. Alpha, erinnert euch, das ist die Outperformance, die durch cleveres Stockpicking und nicht durch höhere Risiken zustande kommt.
Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, Imke Rabiger, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur 10 Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir wissen, dass viele von euch sich für nachhaltiges Investieren interessieren. Aber nicht diesen Quatsch-ESG-Ansatz, sondern richtig nachhaltig. Deshalb wollen wir euch einen neuen ETF nicht vorenthalten, der jetzt in Deutschland erscheint.
Ja, man könnte sagen, dass Nachhaltigkeit für Religionen und Konfessionen ja schon seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden ein Anliegen ist. Schließlich geht es ja im Glauben nie allein um den schnellen Gewinn. Und Erhalt der Schöpfung hat ja auch was Christliches.
Ja, in dem Sinn macht sich das Christentum seit so circa 2000 Jahren Gedanken über Nachhaltigkeit. Und vor dem Hintergrund gibt es zum Beispiel in der katholischen Kirche eine Reihe von Investments, die aus Überzeugung eben nicht in Frage kommen.
Der Indexanbieter MSCI, den kennt ihr ja, der hat jetzt einen Index aufgestellt, der diese ethischen Prinzipien auf den MSCI World anwendet. Den MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index. Ihr habt es gehört, hier finden die allgemeinen ESG-Kriterien Anwendung. So dürfen Firmen kein Geld mit kontroversen Waffen, mit Glücksspiel oder Pornografie verdienen.
Außerdem wird darauf geachtet, dass die Firmen im Verhältnis zum Gesamtmarkt, zu ihrer Branche, einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck haben. Darüber hinaus greifen aber noch gewissermaßen katholische Ausschlusskriterien. Hersteller von Verhütungsmitteln, das betrifft zum Beispiel Pharmakonzerne, aber auch Konsumgüterkonzerne und Unternehmen, die Abtreibungskliniken unterstützen, sind ebenso ausgeschlossen wie Firmen, die für Stammzellenforschung oder Tierversuche stehen.
Ihr merkt, da ist über die üblichen ESG-Kriterien hinaus noch eine Menge anderes ausgeschlossen. Und das führt dazu, dass in dem MSCI World Select Catholic Principles nur 750 Firmen vertreten sind und damit ungefähr nur halb so viel wie im klassischen Weltindex. Aber die eigentliche Abweichung, die seht ihr bei den größten Positionen. Im katholiken MSCI World heißen die Top Holdings Nvidia, Mastercard, ASML, Home Depot, Broadcom, AMD, LVMH, Adobe, Visa und Intel.
Ja, dass die Unterschiede zum normalen MSCI World, dem Industrieländerindex, so groß sind, das hat mich zumindest überrascht. Vor allen Dingen, dass sich neben Nvidia unter den Top 10 gar kein Megacap befindet. Keine Microsoft, keine Apple, keine Alphabet, keine Meta-Plattforms, kein Amazon. Woran das genau liegt? Naja, Apple scheitert häufig genauso wie Meta an den allgemeinen ESG-Kriterien. Bei anderen dürfte es womöglich daran liegen, dass sie in der Vergangenheit gegen katholische Kriterien, zum Beispiel aktive Unterstützung für Geburtenkontrolle, verstoßen haben.
Der ETF, der jetzt von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton herausgegeben wurde, der Franklin MSCI World Catholic Principles ETF, dürfte also nicht unbedingt für jeden was sein. Es ist halt auch eine Glaubensfrage, ob man jetzt Abtreibung zur Basis von Investmententscheidungen macht. In erster Linie dürfte sich der MSCI World für Katholiken ETF ohnehin an Stiftungen und Institutionen richten, die nach ihren Überzeugungen ethisch investieren wollen.
Ja, aber ihr könnt auch als Private investieren. Was die Wertentwicklung angeht, muss sich der MSCI World Select Catholic Principles Index jedenfalls nicht verstecken. Der katholische Index, den gibt es ja schon seit 2015. Und in dieser Zeit hat er ein Plus von 12,7% pro Jahr geschafft. Der normale Industrieländerindex, der kommt im gleichen Zeitraum auf 10,7% pro Jahr, also 2 Prozentpunkte weniger.
Auf dem europäischen Aktienmarkt gibt es übrigens schon länger einen katholischen ETF, den Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles ETF. Und der hat in den vergangenen 5 Jahren einen Gesamtplus von 41% geschafft bei einer 5-Jahres-Vola von 18. Und beim normalen MSCI Europe, da war die Rendite aber etwas höher, nämlich 48%. Und bei nur minimal höherer Vola, nämlich 19. Ihr seht also, eine Garantie, dass die katholischen Prinzipien immer höheren Ertrag bringen, die gibt es dann doch nicht.
Ja, das ist vielleicht auch nicht das Wesentliche, wenn man sich den Investmentansatz anschaut und sich dafür entscheidet. Schön jedenfalls, dass ihr jetzt die Wahl habt. Der katholische MSCI World, der wird in den nächsten Tagen zum Handel freigeschaltet. Und die WKN des ETF, die stellen wir euch wie immer in den Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich hat die große Samstagsumfrage, wie hältst du's mit dem Grillen, Gas oder Kohle, sehr viel Echo ausgelöst. Dirk hat sich vor seinem Gasgrill abgelichtet. Den Napoleon hat er von DAX-Dividenden gekauft, schreibt er. Und Zitat, leider gibt es von der Firma keine Aktien und Weber kommt mir nicht auf die Terrasse und nicht ins Depot.
Und Georg ist Typ Kohle, aber für ihn ist das null relevant, wie er schreibt, weil er als Vegetarier meist nichts Spannendes für den Grill hat. Armer Georg. Und dann hat uns noch LinkedIn-Britta geschrieben. Du kennst wahrscheinlich LinkedIn-Britta, kennt jeder, der bei LinkedIn ist.
Die kennt jeder.
Die kennt jeder. Die hält auch auf der OMR eine große Keynote. Und die ist Typ Gasgrill. Und sie schreibt, wir wohnen auf dem Land vor den Toren von Köln und wir favorisieren Gas und unsere Freunde sind Gasgriller vor dem Herrn. So unkompliziert, so schnell, fast das ganze Jahr über grillen. Kohle dauert, ist lästig und ist ungesünder, auch wenn es seinen Charme hat. Und dann hat uns auch Hans geschrieben, Hans wiederum ist Kohlegriller. Also ihr könnt uns auch noch schreiben, was ihr für ein Typ seid. Typ Sommerfeld mit Kohle oder Typ Chevitz mit Gas. Ach ja, es war ja auch der Compounder-König in der Folge. Die hat auch vielen gefallen, aber es bestand der Wunsch, die Tabelle mit den Compoundern zu veröffentlichen. Ich würde sie einfach die Liste auf LinkedIn stellen, da könnt ihr sie angucken.
Sehr gute Idee. Und ihr seht, mit Dividenden lassen sich schöne Sachen kaufen. Wenn ihr das auch wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und ob mit Gas oder Kohlegrill, wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.